ARD Sounds.
Wir steigen hier wie immer ein mit einer guten Nachricht aus der Welt der Wissenschaft. Und zwar überschätzen wir massiv, wie unehrlich andere sind. Das hat eine neue Meta-Analyse ergeben. Die haben sich 8000 Menschen angeguckt und da haben Forschende sich Experimente angeguckt. Da waren also Menschen in Situationen, da konnten die lügen, ohne dass es aufgeflogen ist, also heimlich. Und die haben sogar noch Geld angeboten bekommen dafür, dass die sich amoralisch verhalten. Und dennoch, Patrick, ist rausgekommen, die sind ehrlicher als gedacht.
Ja, okay, wie ehrlich denn genau?
Ja, also es war so, dass 70% der Menschen, die blieben ehrlich, trotz der Anreize, ne? Also trotz des Angebots, Geld zu bekommen und nicht entdeckt zu werden. Gleichzeitig sollten die Leute aber auch schätzen, wie ehrlich oder unehrlich sich ihre Mitstreiter und Mitstreiterinnen verhalten. Und da ist eben rausgekommen, die haben total überschätzt.
Ja, vielleicht ist die Welt ja doch ein bisschen netter, als wir denken.
Es scheint so, und das heißt, wir müssen alle viel weniger zynisch und misstrauisch sein.
Jo.
Und damit herzlich willkommen zu Synapsen. Hier beschäftigen wir uns immer wieder mit wissenschaftlichen Fragen rund um unsere Gesundheit, aber auch die unseres Planeten. Dabei steigen wir ziemlich tief ein, wir stellen methodische Fragen und wir schauen genau dahin, wo auch Forschung an ihre Grenzen kommt. Neue Synapsenfolgen, die findet ihr alle 2 Wochen in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Melanie Stinn. Und heute geht es hier um solche Symptome. Ja, genau, das ist Angst oder Panik. Heute geht es hier aber nicht um irgendeine Angst, sondern um Krankheitsangst. Das ist also die Angst, ganz schlimm zu erkranken an lebensbedrohlichen Krankheiten. Das kennen vielleicht die meisten Menschen, sich ab und zu davor zu fürchten. Aber für Menschen mit Krankheitsangst ist jedes Kribbeln, jede körperliche Sensation eine potenzielle Bedrohung. Und der Körper wird damit zu einem richtigen Feind, einem Risiko. Und wir wollen jetzt herausfinden, wo ist denn eigentlich die Grenze zwischen wachsam sein, sich zu beobachten, sich ab und zu mal Sorgen zu machen, aber auch eben einer richtig krankhaften Angst. Dann wollen wir gucken, welche Rolle spielt dabei eigentlich das Internet? Viele Menschen kennen das. Dr. Google wird befragt, sobald man irgendein Symptom hat. Und ganz wichtig, was hilft dagegen? Was kann man tun? Und recherchiert dazu hat mein Kollege Patrick Seibel. Patrick, wie ist denn das bei dir? Hast du ab und zu Krankheitsangst?
Ich glaube, ich gehöre da eher nicht zu. Trotzdem habe ich natürlich auch schon mal Symptome gegoogelt und das kann ich bestätigen, war dann beunruhigt über das, was bei Dr. Google dann so zu lesen war. Und bei dir? Kennst du es auch?
Ja, ich kenne das tatsächlich sehr gut. Also ich würde sagen, liegt so ein bisschen auch daran, dass wir uns ja auch beruflich mal wieder mit so Krankheitsthemen beschäftigen, hier in den Synapsen oder in der Wissenschaftsredaktion. Und in meiner Familie gibt es eben auch einige Krebsfälle. Das heißt, das ist ein total präsentes Thema. Und da habe ich auch eine Situation mal gehabt, vor 2 Jahren war das, da hatte ich super geschwollene Lymphknoten am Hals und habe das dann auch natürlich in der Suchmaschine eingegeben und bin sehr schnell zu einer lebensbedrohlichen Krebserkrankung irgendwie gekommen und musste dann auch schnell einen Termin machen bei meiner Ärztin, um mich beruhigen zu lassen. Und es gibt so ein paar andere Beispiele. Also du siehst, es beschäftigt mich ab und zu, aber ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt ein Ausmaß ist, was Sorgen machen müsste, weil ich ja auch immer wieder runterkomme von dieser Panik.
Also sich ab und zu mal Sorgen zu machen, das ist nicht Krankheitsangststörung. Aber um diese Krankheitsangststörung zu behandeln, da gibt es eigene psychotherapeutische Ambulanzen. Die behandeln auch noch andere Krankheiten. In Köln aber, da gibt es eine Ambulanz mit einem Schwerpunkt dafür. Und da bin ich hingefahren.
Ah, okay.
Hallo, ich bin Anna Pohl. Schön, dass Sie da sind, Herr Seibel.
Die Leiterin, Dr. Anna Pohl, die macht sowohl Forschung als auch Therapie. Und zu ihr kommen dann Betroffene, die seit Jahren schlimme Ängste haben, an einer tödlichen Krankheit zu leiden. Total spannend fand ich, was die dann als erstes zu hören kriegen.
Und dann kommen die hin und sagen, ich möchte aber eine gute Strategie, um die Angst zu deckeln. Und ich sage denen, ja, wir machen genau das Gegenteil. Wir machen das Unangenehmste, was die Leute irgendwie jemals sich erdenken können. Und dann kriegen die sofort richtig Angst.
Das klingt heftig.
Ja, das ist zuerst überraschend, wenn man das hört. Und wie genau so eine Therapie abläuft, dazu haben mir die Therapeutinnen in Köln dann einiges noch genauer erklärt.
Okay, aber bevor wir zur Therapie kommen, würde ich sagen, klären wir doch erstmal, was ist das eigentlich genau, Krankheitsangst? Also ist das das, was man so im Allgemeinen auch als Hypochondrie bezeichnet?
Ja, eigentlich schon. Von dem Begriff versucht man aber wegzukommen. Warum? Weil einfach falsche Vorstellungen damit verbunden sind, denn die meisten Menschen denken, Hypochonder, die bilden sich ja ihre Krankheit nur ein. Und So ist es aber überhaupt nicht. Es ist eine anerkannte Störung. Die Symptome, die gibt's auch. Und heute spricht man lieber von einer Krankheitsangststörung. Mhm. Ist ein bisschen sperriges Wort. Wir haben es jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Das ist aber noch nicht lang so. Und in der Literatur geht es teilweise noch ein bisschen durcheinander. Vor allem in der englischsprachigen. Und dann liest man auch noch mal von Hypochondrie.
Mhm. Was ich mir aber ein bisschen tricky vorstelle, ist zu sagen, was ist eigentlich krank und was ist irgendwie ein normales Verhalten. Weil sich ab und zu mal Sorgen zu machen um die Gesundheit, das kennt ja jeder. Also wo fängt es an, kritisch zu werden?
Ja, also kritisch wird's und damit auch pathologisch, wenn die Angst einfach nicht weggeht oder immer wieder kommt, auch nach ärztlicher Entwarnung, nach einer kurzen Beruhigungsphase. Und das kann man ganz simpel auf den Punkt bringen.
Eine Krankheitsangststörung hat man dann, wenn man starke Angst hat, eine schlimme Krankheit zu haben. Ganz oft sind das Krankheiten, an denen man verstirbt oder in nicht allzu langer Zeit verstirbt oder auch, wo man sehr, sehr heftig stark drunter leidet. Und die Betroffenen können den Gedanken nicht aus ihrem Kopf bekommen, dass es sein kann, dass sie schlimm krank sind.
Das ist Dr. Gabi Bleichhardt, Psychologin und Psychotherapeutin. Sie ist in der Leitung der Psychotherapieambulanz der Uni Marburg. Und sie hat sich intensiv mit Krankheitsangst beschäftigt und bietet auch Therapie an, hat dazu auch geforscht. Und sie sagt, die Grenze zwischen pathologisch und nicht pathologisch, die kann auch fließend sein. Mhm.
Also wir gehen eigentlich davon aus, dass es eher so ein Spektrum ist und ganz viele Menschen immer mal wieder auch ein bisschen Krankheitsangst haben. Das finde ich auch ganz wichtig, um zu verstehen, dass das irgendwie nichts ist, worüber man sich lustig machen sollte oder irgendwas Verrücktes ist, sondern dass das ein ganz normales Phänomen ist, das ganz viele Menschen auch mal haben, aber die meisten Leute dann halt auch wieder loswerden.
Okay, aber für den Fall, dass man die eben nicht wieder los wird, wann wird es denn kritisch? Also wann würden Expertinnen und Experten sagen, da ist jetzt ein Punkt erreicht, da müssen wir ran?
Das habe ich einen weiteren Experten gefragt, Michael Witthöft. Er ist einer der führenden Forschenden dazu in Deutschland. Um ihn zu treffen, bin ich nach Bochum gefahren. Michael Witthöft ist Professor für klinische Psychologie und Leiter der psychotherapeutischen Ambulanz an der Ruhr-Uni Bochum. Das ist ein Hochhaus mitten in der Stadt, nahe dem Hauptbahnhof in der Fußgängerzone.
Der Ambulanzbereich. Habe ich mir schon gedacht, ja.
Michael Witthöft hat mir erklärt, dass man sich bei der Diagnose an die gängigen internationalen Klassifikationssysteme hält und die sagen, die Sorgen und Ängste um das Thema Krankheit, die müssen mindestens 6 Monate andauern.
Ah, okay.
Die sind nicht immer dauerhaft über 6 Monate gegeben. Das fluktuiert natürlich auch. Beispielsweise ist es häufig so, dass die Betroffenen kurzfristig auch Sicherheit finden, indem sie ärztlich Dinge abklären lassen. Aber dieses Kriterium, über 6 Monate unter diesen Sorgen und Ängsten zu leiden und eigentlich mehr oder weniger permanent diese Gedanken und Ängste so als Grundrauschen im Kopf mit sich zu führen, das ist ein wesentliches Kriterium. Und für uns ist eben auch wichtig, dass die Betroffenen leiden, dadurch beeinträchtigt sind. Das ist entweder im beruflichen Bereich oder häufig auch im privaten, im gesellschaftlichen Bereich. Und Sie können sich vorstellen, dass natürlich auch sehr viel Zeit auf das Thema verwendet werden muss, wenn ich immer wieder abklären muss, ärztlich abklären lassen muss, ob ich die befürchtete Erkrankung vielleicht nicht doch bereits habe.
Okay, also es gibt einen bestimmten Leidensdruck und die müssen auch tatsächlich so 6 Monate damit zu tun haben. Dann würde man sagen, dann kann man eine Diagnose stellen. Wie oft passiert das denn? Wie oft wird so eine Krankheitsangst diagnostiziert, so eine Störung?
Ja, das ist dann auch fluide. Also man kann sagen, dass tatsächlich, die Zahlen schwanken etwas, zwischen 10% und 15% der Bevölkerung vorübergehend drunter leiden. Wenn man sich anschaut, wie viele leiden innerhalb von 12 Monaten drunter, dann sind das 5%, das ist schon ganz schön viele von der Gesamtbevölkerung. Und die sogenannte Punktprävalenz, also das bedeutet, wie viele Menschen leiden zu jedem beliebigen Zeitpunkt, also gerade jetzt zum Beispiel darunter, das sind dann 4 Menschen von 1.000.
Okay, aber diese 10% bis 15%, die du eingangs meintest, das sind dann nicht die Fälle, die man sagen würde, die sind klinisch.
Genau, das ist das, wo man sagt, das ist das Spektrum, die fallen dann gar nicht ins Klinische rein. Manche von ihnen dann schon, aber die meisten dann wohl nicht.
Okay. Gibt es denn eigentlich so typische Krankheiten? Also ich habe ja bei mir gesagt, es ist Krebs. Ich habe jetzt nicht diese Störung, aber trotzdem könnte ich mir vorstellen, Krebs spielt eine Rolle. Gibt es da noch andere Klassiker, die immer wieder auftauchen?
Du hast schon ganz recht. Krebs ist natürlich einer der Klassiker. als tödlich markierte Krankheit. Daneben sind es die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkt zum Beispiel, aber auch Sachen wie Demenz, Multiple Sklerose oder Gehirntumor, also neurologische Erkrankungen.
Das ist ja jetzt eine psychische Störung, Krankheitsangst in dem Ausmaß, wie wir das eben geklärt haben. Die kommen ja häufig nicht alleine. Ist das bei der Krankheitsangst auch so, dass da andere Begleiterscheinungen, andere psychische Krankheiten mit auftauchen?
Ganz genau, da gibt es typische Begleiterkrankungen.
Welche sind das?
Also depressive Störungen, Ängste ganz häufig und Zwangsstörungen. Also diese drei würde ich da mal nennen.
Eine große Ähnlichkeit sehen wir zur generalisierten Angststörung. Generalisierte Angst ist dadurch definiert, dass sich die Betroffenen Sorgen um viele verschiedene Lebensbereiche machen. Also nicht nur das Thema Körper und Gesundheit, sondern auch das Thema materielle Sorgen beispielsweise oder das Thema Familie, Freunde und dergleichen. Und die Sorgenprozesse, die wir bei Menschen mit der generalisierten Angst sehen, scheinen auf der Mechanismenebene sehr, sehr viele Gemeinsamkeit zu den Krankheitsängsten aufzuweisen. Das heißt, das ist für uns eine wichtige Aufgabe zu differenzieren. Handelt es sich um eine Krankheitsangststörung oder um eine generalisierte Angststörung?
Patrick, hast du die eigentlich auch mal gefragt, deine Experten, wie sich das so verteilt? Also prozentual, wie viele haben welche Begleiterkrankung?
Ja, also Michael Witthöft sagt, dass mehr als 50% der Menschen, die unter Krankheitsangst leiden, die leiden auch an Angststörungen oder depressiven Störungen.
Okay, wir haben jetzt gelernt, es macht einen hohen Leidensdruck unter Umständen, wenn man an so einer Krankheitsangst leidet. Gibt es denn auch körperliche Symptome, die eine Rolle spielen oder findet das hauptsächlich im Kopf statt?
In der überwiegenden Zahl der Fälle sind tatsächlich körperliche Symptome da und auch nachweisbar. Und da muss als erstes abgeklärt werden, ist es Krankheitsangst oder könnte es auch eine somatoforme Störung sein?
Was ist das genau?
Das sind körperliche Beschwerden, für die keine körperliche Ursache gefunden werden kann. Also das muss man rausfinden. Und wie sie das macht, hat mir Lynn Kummerfeld erklärt. Sie ist in der Ambulanz in Köln Psychotherapeutin.
Bei der somatoformen Störung steht das Symptom im Mittelpunkt. Also zum Beispiel bei meinem Kopfschmerzpatient frage ich zuerst, was ist schlimmer, die Angst am Hirntumor erkrankt zu sein oder dass sie ständig mit diesen Kopfschmerzen rumlaufen? Oder manchmal stelle ich die Frage auch andersrum, wenn die Therapie nur eins von beiden könnte, was wäre besser? Sie könnte die Angst vom Hirntumor wegmachen oder die Schmerzen im Alltag wären weg. Und dann kann ich ganz gut unterscheiden, ist es was somatoformes, sind es die körperlichen Beschwerden, die den Patienten so stark belasten oder sind wir im Bereich Krankheitsangst, Angststörung und müssen die Ängste behandeln?
Das stelle ich mir insgesamt mal ganz schön tricky vor, da genau Henne und Ei auseinanderzuhalten. Was war zuerst?
Stelle ich mir genau so vor. Festzuhalten ist aber auf jeden Fall, dass am Anfang häufig körperliche Symptome stehen. Und die sollte man dann in der Therapie auch ernst nehmen, sagt Lynn Kummerfeld.
Und was ich ganz wichtig finde, das ist auch nicht sozusagen eingebildet vergrößert, sondern das ist wirklich in den Synapsen messbar ein starker Schmerz da, obwohl die Ursache letztlich höchstwahrscheinlich eine kleine ist.
Eine kleine Ursache, was heißt das?
Ja, das können sogenannte körperliche Sensationen sein. Also Sinnesempfindungen, die normalerweise unterhalb der Wahrnehmungsschwelle bleiben oder vielleicht mal kurz registriert werden. Und dann geht es wieder weiter zur Tagesordnung.
Also ein häufiges Thema sind zum Beispiel Muskelzuckungen, die sehr viele Menschen haben, aber die normalerweise ja völlig irrelevant ist. Wenn mal kurz mein Fuß zuckt oder ich irgendwie eine Zuckung merke, ist es ja eigentlich für die meisten Menschen irrelevant und ich habe das einen Tag später wieder vergessen. Wenn ich aber jetzt denke, Muskelzuckung gleich ALS, gleich eine schwerste Erkrankung, dann werde ich dieses Zucken ganz bewusst und viel, viel öfter wahrnehmen, als jemand, der einfach denkt, oh, komisch, und hat es direkt danach wieder vergessen.
Also diese kleinen Empfindungen, wie diese Muskelzuckung, die werden dann vergrößert. Scheinwerfereffekt ist dafür so ein Begriff.
Okay, also die Empfindung, die ist schon da, aber bei Gesunden würde die eigentlich gar nicht auffallen. Die würden die nicht bemerken oder zumindest nicht weiter darüber nachdenken. Aber bei Betroffenen, da wird das dann wie unter so einem Brennglas, wie unter einer Lupe richtig vergrößert. Da ist der Fokus drauf.
So können wir uns das vorstellen. Und das Fiese, der Schmerz, der nimmt dann auch messbar zu. So ein gutes Beispiel ist der Kopfschmerz. Den haben ja viele Menschen mal. Aber die Betroffenen von Krankheitsangst, die denken dann an Gehirntumor.
Ja, klar.
Dadurch entsteht Stress, dadurch werden die Schmerzen schlimmer, dadurch wachsen die Sorgen und Ängste und dann gibt's halt einen Kreislauf, der zu immer mehr Stress führt und damit zu immer mehr Kopfschmerzen und So ungefähr modellhaft können wir uns hier die körperliche Ebene der Krankheitsangst vorstellen.
Außer auf der körperlichen Ebene, wo spielt sich denn die Krankheitsangst sonst noch ab?
Da werden drei Ebenen noch unterschieden, die kognitive, die emotionale und die Verhaltensebene.
Okay, dann gucken wir es mal nacheinander alles an. Also kognitiv, das heißt ja in der Psychologie, das ist alles, was mit Denken, Erkennen, Aufmerksamkeit, also mit dem Gehirn oder mit dem klassischen Kopf zu tun hat, oder?
Ja, also da ist einerseits die Aufmerksamkeit für den eigenen Körper. Habe ich da einen Schmerz? Was bedeutet er? Ist es ein Symptom? Andererseits ist es die Aufmerksamkeit gerichtet auf mögliche Konsequenzen von körperlichen Sensationen, also auf Inhalte. Und das heißt, das ist dann die gedankliche Beschäftigung mit Krankheiten im weitesten Sinn.
Okay, und das Ganze kann dann auch wieder einen neuen Kreislauf in Gang setzen, nehme ich mal an, oder?
Ja, so ungefähr nach dem Motto, beobachten und beschäftigen und beobachten und beschäftigen. Auch da kreisen die Gedanken dann wie in einer Spirale, man kann sie nicht mehr abstellen. Häufig sind es dann ganz intensive Beschäftigungen mit Krankheitsbildern, mit Vorstellungen von Schmerz, von Siechtum, die man sich dann so macht. Also die Menschen stellen sich dann so ganz konkret vor, wie es jetzt wäre, diese Krankheit zu haben, welche Konsequenzen das hat. Und das geht dann so weit, dass manche Menschen stellen sich dann ihren eigenen Tod vor. Entwerfen da richtige Szenarien, wie sie sich verabschieden von den Angehörigen. Was noch bemerkenswert ist, meistens überschätzen sie dabei ganz krass das Risiko, diese Krankheit tatsächlich zu bekommen, also das statistische Risiko, ganz einfach. Und sie unterschätzen auch ihre eigene Fähigkeit, diese Krankheit zu meistern, wenn sie sie tatsächlich hätten. Also so im Groben ist das der kognitive Bereich.
Ja, okay, aber da muss man jetzt kein Profi sein, um sich vorzustellen, dass so eine Befassung, so eine intensive Befassung mit Krankheiten, dass das nicht nur für die kognitive Ebene Konsequenzen hat.
Ja, da sind sich die Expertinnen und Experten einig, dass man das nicht isoliert betrachten kann. Es spielt einfach alles zusammen, das Körperliche, das Kognitive, das Emotionale und auch das Verhalten.
Na gut, dann lass uns doch jetzt mal auf das Emotionale, also auf die Gefühle gucken. Die sind ja in der Regel durchaus sehr körperlich.
Ja, jeder, der mal Angst gehabt hat, der weiß das. Uns zittern die Knie, wir haben Kloß im Hals, da ist die Schockstarre und so weiter. Also die Sprache, die ist ja auch schon voll von Bildern, die die körperliche Ebene von Emotionen betonen. Und trotzdem hängen Emotionen auch immer mit den Gedanken zusammen.
Ja, genau, weil wir die ja auch einordnen. Also wir geben den Namen, wir sagen, das ist Wut, das ist Angst, Trauer, Scham und so weiter. Und diese Gedanken, die lösen ja dann ihrerseits auch wieder Emotionen aus und von denen werden wir wieder beeinflusst. Also tatsächlich ein Teufelskreis, wenn man so will.
Ja, und deswegen macht es auch in der Praxis nicht wirklich Sinn zu unterscheiden zwischen Körper und Geist, zwischen Gefühl und Gedanken.
Man kann auch sagen, die Trennung, die wir aufmachen zwischen kognitiv und affektiv, ist eigentlich ein Stück weit eine künstliche Trennung, weil es so eng verknüpft ist. Jede gedankliche Beschäftigung mit diesen Themen Krankheit, letztlich damit auch verbunden Tod und Sterben, hat natürlich unweigerlich eine affektive Konsequenz, eine negative affektive Konsequenz. Und wir sehen negative affektive Zustände auch als Hauptrisikofaktor für Episoden von Krankheitsängsten. Das heißt, die beiden Bereiche, kognitiv und affektiv, können sich gegenseitig und wechselseitig befeuern.
Er spricht jetzt ein paar Mal von affektiven Konsequenzen. Also affektive Konsequenz heißt nichts anderes als, man kriegt irgendwie Gefühle.
Ja, so könnte man es ausdrücken. Also Gedanken an Krankheit und Tod, die quälen natürlich die Betroffenen, verschlechtern entsprechend die Stimmung. Man wird bedrückt, traurig, depressiv und man bekommt auch Angst. Erkrankte leiden an erhöhter Ängstlichkeit, die dann sogar Formen der Panikattacken auch annehmen kann. Viele von den Menschen mit der Diagnose Krankheitsangststörung erfüllen auch Kriterien der Panikstörung.
Mhm. Gibt es denn da eigentlich noch andere Emotionen, also außer der Angst, die da regelmäßig eine Rolle spielen in der Praxis?
Ja, und da hat Michael Witthöft was gesagt, das hat mich ziemlich überrascht.
Eine wichtige Emotion ist auch Schuld. Also die Frage, inwiefern ich vielleicht durch eine Unterlassung von adäquatem gesundheitsüberprüfendem Verhalten vielleicht daran schuld sein könnte, wenn mich eine schwere Erkrankung selbst betrifft. Und das ist interessant, weil die Thematik Schuld und Verantwortung auf der emotionalen Ebene auch etwas ist, was bei der Zwangsstörung sehr, sehr dominant ist. Die Betroffenen haben oft große Sorge, an etwas schuld zu sein, an einer Infektion von der eigenen Person oder auch von Außenstehenden.
Also, dass Schuld im Zusammenhang mit Krankheit da jetzt auch eine große Rolle spielt, das überrascht mich, das finde ich irgendwie krass.
Ja, und Schuldgefühle, er hat es ja gesagt, die verweisen auf die Zwangsstörung. Und das ist ja neben der Angst der zweite große Nachbar der Krankheitsangststörung. Und Zwangsstörungen, die zwingen ja die Betroffenen unter anderem auch zu einem bestimmten Verhalten.
Ja, dann lass uns doch jetzt mal über dieses typische Verhalten sprechen. Also was macht man denn klassischerweise, wenn man leidet an so einer Krankheitsangststörung? Alles tracken, was man tracken kann, mithilfe von einer Smartwatch, ständig zum Arzt laufen, sich selber dauernd unter Beobachtung stellen. Was sind so typische Verhaltensweisen?
Also typisch ist die Körperfunktionen überprüfen, Blutdruck messen, Gewicht checken, Absuchen der Haut, auch Abtasten des Körpers verschiedener Regionen. Aber auch selbstgemachte Sehtests, also zum Beispiel Lesen von ganz weit entfernten Texten aus Angst vor neurologischen Erkrankungen in diesem Fall oder einem Gehirntumor. Da gibt's ein Fallbeispiel von einem Mann, der macht täglich 3-mal einen von ihm selbst konzipierten Sehtest. Mhm. Das dauert insgesamt 1 Stunde am Tag, also okay. die 3 Sehtests. Also das ist sicherlich ein Extrembeispiel, aber sowas gibt es. Andere wieder, die lösen ganz komplizierte Aufgaben, auch Rechenaufgaben, um zu testen, ob ihr Gehirn noch funktioniert. Andere, die checken die körperliche Fitness, auch das permanent. Also es kann richtig viel Zeit und Lebensqualität kosten. Mhm. Es kann wirklich richtig zwanghaft sein.
Ja.
So, und dieses Verhalten, das nennt man Rückversicherung. Mhm. Dazu gehört natürlich auch ständig zu Ärzten, Ärztinnen zu gehen. Und hier gibt es übrigens auch noch ein Zusatzproblem. Da kann es nämlich auch zu Spannungen kommen dann.
Mhm, weil die dann irgendwann genervt sind, die Ärzte und Ärztinnen. Also sagen, okay, jetzt reicht's mal langsam. Wir haben jetzt oft genug darüber geredet oder warum?
Viele Ärztinnen, Ärzte fühlen sich einfach nicht ernst genommen von den Betroffenen, weil ihren Diagnosen dann misstraut wird. Mhm. Oder es kann aber auch sein, die Patienten verursachen zu viele Kosten, weil sie zu oft kommen. Dafür gibt es ja dann auch nicht immer Honorar. Mhm. Oder weil es einfach zu lange dauert, die Untersuchung. Der Arzt wird in Fachgespräche verwickelt und ist auf sowas gar nicht eingestellt. Und wenn dann die Empfehlung kommt, gehen Sie doch vielleicht mal zum Psychologen, zur Psychologin, dann sind Patienten oft auch richtig gekränkt.
Ja, ja. Also okay, man will sich ständig rückversichern. Da gibt es verschiedene Strategien, Tests oder auch wiederholte Arztbesuche. Gibt es denn auch noch andere Strategien, die Betroffene anwenden?
Ja, nämlich das genaue Gegenteil. Und das ist das Vermeidungsverhalten.
Also ich vermeide Arztpraxen, Krankenhäuser, jegliche Informationen über Gesundheitsthemen, wie auch immer. Aber das klingt erstmal ziemlich paradox.
Absolut, so war es für mich auch. Aber es ist wirklich so, Rückversicherung auf der einen Seite, Vermeidung auf der anderen Seite, das sind 2 Verhaltensweisen, die helfen den Betroffenen auf jeweils unterschiedliche Art, auf die Angst zu reagieren. Und darum werden auch beide angewendet. Für Wissenschaftler und Therapeuten wie Michael Witthöft, aber auch für die anderen, mit denen ich gesprochen habe, ist das eine ganz typische Beobachtung.
Und das sind eigentlich sehr, sehr sinnvolle Verhaltenstendenzen, die dann ausgelöst werden. Einmal die Suche nach Rückversicherung, das heißt, sich in Situationen zu begeben oder mit Menschen zu reden, von denen ich Hilfe bekomme. Sei es, dass eine schwere Befürchtung einer schlimmen Erkrankung nicht bestätigt wird. Und insofern sind ärztliche Kontakte natürlich Quelle von Rückversicherung oder auch Kommunikation mit Freunden, Angehörigen, Familie, häufig auch in Partnerschaften, intensive Kommunikation.
Er klingt, als würde jetzt noch ein Aber kommen.
Ja, denn Rückversicherung, die wirkt immer nur kurz und die ist halt auch nicht immer verfügbar, weil zum Arzt brauche ich einen Termin. Meine Familie, die ist vielleicht mittlerweile genervt von meinen ständigen Gesundheitsfragen. Oder aber Rückversicherung funktioniert nicht wirklich, weil Dr. Google meine Ängste noch verstärkt. Mhm. So, und weil die Rückversicherung also auch kein All-Inclusive-Paket darstellt, brauche ich dann noch einen Plan B und das ist eine andere Strategie.
Und die andere Komponente ist, wenn man so möchte, dass ich versuche, das Übel an der Wurzel noch stärker zu fassen und zu sagen, ich versuche Situationen, die mich an das Thema Krankheit und Tod und Sterben erinnern, von Beginn an zu vermeiden. Das ist die zweite große Verhaltenstendenz. Das heißt, ich gehe Situationen aus dem Weg, die mich an diese Thematik erinnern.
Und tatsächlich benutzen sehr viele Betroffene beide Strategien, auch gleichzeitig. Zum Beispiel, jemand kontrolliert regelmäßig Puls und Blutdruck, das ist die Rückversicherung. Gleichzeitig vermeidet er Sport, denn dadurch geht ja der Puls hoch und das macht wieder Angst vor Herzinfarkt.
Ja, okay. Gibt es denn da eigentlich Zahlen, wie das verteilt ist? Also wie viel Prozent der Betroffenen wendet welche Strategie an?
Also 2/3 der Betroffenen machen beides. Mhm. 1/4 macht nur Rückversicherung und reine Vermeidung ist die Strategie bei 14% der Betroffenen.
Welche Rolle spielt bei dem ganzen Thema eigentlich das Netz? Also das ist ja was sich aufdrängt. Du hast es jetzt auch mal mit Dr. Google gerade so ein bisschen angedeutet schon. Ich mache mich mal schlau im Netz mit dem Ziel, mich zu beruhigen. Das ist ja auch so eine ganz bekannte Strategie, die viele Leute machen.
Ja, aber beim Googlen wirkt das nur sehr bedingt. Und das haben wir ja vorhin schon thematisiert. Woran liegt das? Das liegt halt am Ranking der Ergebnisse. Denn was viel geklickt worden ist, das rückt nach oben in der Tabelle.
Ja, klar. Und weil seltene und schwere Krankheiten irgendwie interessant sind, das sind irgendwie Schicksale, da springen wir drauf an und dann werden sie häufig geklickt.
Ganz genau. Und dadurch finden dann Menschen mit Kopfschmerzen unter den möglichen Ursachen halt auch den Gehirntumor. Das funktioniert in diesem Fall also nicht mit der Rückversicherung oder ist sogar kontraproduktiv und macht alles nur noch schlimmer.
Gibt es dazu eigentlich Studien, die das genau untersucht haben? Also wie Suchmaschinen, Social Media oder auch Chatbots sich auswirken auf Krankheitsängste?
Ja, dazu habe ich auch einige Infos sammeln können. Und das Phänomen, dass übermäßiges Recherchieren im Netz Krankheitsängste weiter verstärkt, das ist bekannt und auch durch verschiedene Studien belegt. Der Fachausdruck dafür, den gibt es tatsächlich, Cyberchondrie. Das geht dann sogar so weit, dass diskutiert wird, ob das sogar ein eigenes Krankheitsbild sein könnte.
Aber was ist denn eigentlich mit Gesundheits-Apps oder zum Beispiel Chatbots? Weil die könnten ja eigentlich schneller für Entlastung sorgen.
Ja, damit sind tatsächlich auch Hoffnungen verbunden, dass die weniger die Angst verstärken, weil sie ihre Diagnosen realistischer stellen und weil eben hier nicht das Algorithmus-Ranking zuschlägt. Aber so ganz eindeutig ist es noch nicht. Michael Witthöft hat dazu auch eine Studie gemacht. In der hat er die Effekte von Googlen mit den Effekten von Gesundheits-Apps verglichen. Und in dieser Studie, da wurden zunächst mal bei den Teilnehmenden körperliche Symptome erzeugt. Und zwar durch Hyperventilation.
Das ist entsprechend simpel. Also wir müssen nur anleiten, den Atem zu beschleunigen, also schnell ein- und auszuatmen, möglichst schnell, möglichst tief. Meistens reichen auch schon 60 Sekunden aus dafür. Und Sie werden merken, dass Ihr Körper alle möglichen Sensationen produziert, die vorher nicht da waren.
Und wer waren die Probanden bei dieser Studie und wussten die vor allem, was passiert?
Das waren Studierende und denen wurde vorher gesagt, welche Symptome kommen können. Es wurden dann 3 Gruppen gebildet. Die eine Gruppe durfte die Symptome googeln. Eine zweite Gruppe hat mit ChatGPT kommuniziert. Und die dritte Gruppe hat nichts gemacht, hat einfach gewartet.
Okay, und dann, wie ging es weiter?
Dann haben die Forschenden geschaut, wie sich das unterschiedliche Verhalten auf die Krankheitsängste auswirkt.
Was wir gesehen haben, war, dass sich letztlich in den beiden Gruppen, die aktiv auf die Suche gegangen sind, mit Internet, Google oder dem Chatbot, dass sich in beiden Gruppen dieses Unwohlsein schlechter zurückentwickelt hat, als in dieser Gruppe, die nichts getan hat.
Ein bisschen überraschend war tatsächlich, dass in den beiden Online-Gruppen es kaum Unterschiede gegeben hat. Da waren die Ergebnisse gleich, sowohl bei denen, die gegoogelt haben, als auch bei denen, die das Chatbot benutzt haben. Obwohl ChatGPT ja eine KI ist und eben keine Suchmaschine, die nach einem entsprechenden Algorithmus funktioniert.
Das hat uns schon ein bisschen überrascht, weil wir ein bisschen die Hoffnung hatten, dass der Chatbot vielleicht besser ist, sozusagen zielgenauer in der Lage ist, auf die Ängste und Sorgen einzugehen, vielleicht auch besser zu reagieren. Insofern hat es uns ein bisschen überrascht, dass das nicht der Fall war.
Gibt es denn da eine Hypothese, warum das nicht so war?
Da wird weiter dran geforscht. Professor Witthöft vermutet aber, dass egal wie stark gut entwickelt die KI-Modelle mal werden, dass je mehr Zeit man verbringt in diesem System zum Thema Körper, Krankheiten, Gesundheit, dass umso schlechter die Krankheitsängste der Betroffenen sich dann zurückbilden.
Okay, also wir sind an einem Punkt, das Internet hat es wahrscheinlich verschlimmbessert für die Betroffenen. Verwandte können nicht mehr beruhigen und ja gut, dann bleibt ja nicht mehr viel außer der Gang zum Arzt.
Genau, und zwar ziemlich häufig. Im Schnitt haben wir das 20 Mal pro Jahr, in Einzelfällen aber auch deutlich öfter.
Okay, und das bringt dann auch nichts.
Doch, das wirkt, aber nur für kurze Zeit. Die Rückversicherung, die klappt, wenn die Ärztin, der Arzt keine Krankheit finden. Aber dann geht's wieder los. Vielleicht wurde etwas übersehen, vielleicht war die Untersuchung fehlerhaft. Und überhaupt, seit meinem letzten Arztbesuch ist ja wieder Zeit vergangen. Vielleicht habe ich jetzt was.
Also ist dann eine zwanghafte Beschäftigung damit.
Also zum Teil ist das schon zwanghaft, das Verhalten. Und das könnte vielleicht auch ein Schlüssel dazu sein, es besser zu verstehen. Denn es hat tatsächlich sogar gewisse Ähnlichkeiten mit Waschzwang.
Der Grund ist ganz einfach, dass diese Suche nach Rückversicherung große Ähnlichkeit mit Verhalten bei der Zwangsstörung hat, wo wir auch neutralisierendes Verhalten sehen, wie beispielsweise ein exzessives Händewaschen oder exzessives Zählen oder dergleichen. Letztlich geht es darum, aber so ähnlich wie bei diesem Zwangsritual, wo dieses Händewaschen sozusagen so oft wiederholt werden muss, bis ein Gefühl eintritt, dass sich das Ganze jetzt richtig anfühlt. Und einen ähnlichen Prozess sehen wir bei Menschen mit Hypochondrie, wenn sie sozusagen eine befürchtete Erkrankung im Herz-Kreislauf-System oder im Krebsbereich, ein Tumor beispielsweise, medizinisch operativ abklären lassen durch eine Röntgenuntersuchung oder ein MRT beispielsweise, dass die Betroffenen dann für kurze Zeit sehr erleichtert sind.
Okay, also er sagt hier kurz, das heißt, die Beruhigung, die hält nicht an.
Ja, kurz ist hier das entscheidende Wort. Es ist nämlich so, je öfter diese Zwangsrituale wiederholt werden, desto schwächer werden sie. Jede Rückversicherung schwächt nämlich die Fähigkeit, Unsicherheit auszuhalten. Damit haben Betroffene von Krankheitsangst sowieso ein großes Problem. Aber das Fiese ist, es wird tatsächlich im negativen Sinn gelernt. Und das zeigen auch Experimente.
Es ist so, wenn man Menschen, die praktisch nicht unter einer Zwangsstörung leiden, bittet, häufig bestimmte Dinge zu überprüfen, also ständig zu überprüfen, ob die Tür abgeschlossen ist oder der Ofen ausgeschaltet ist, dass diese Personen plötzlich unsicherer werden als Gedächtnisprozess, ob der Ofen wirklich ausgeschaltet ist oder die Tür wirklich abgeschlossen ist. Das heißt, wir haben Hinweise auch aus experimentellen Studien, dass ein häufiges Überprüfungsverhalten wirklich in der Lage ist, Gedächtnisprozesse zu verändern und Unsicherheit bei den Betroffenen zu erhöhen.
Ach, interessant. Also man kann tatsächlich dem Gehirn Unsicherheit antrainieren.
Ja, fand ich auch sehr spannend. Wir sehen also, dass die Rückversicherung keine dauerhafte Lösung des Problems ist.
Also dieses Verhalten, sich ständig rückversichern zu wollen, führt nicht zum gewünschten Erfolg. Aber wir haben ja gelernt, es gibt noch eine zweite Strategie und die nennt sich Vermeidung.
Ganz genau.
Und was wird da so gemacht? Also das Gegenteil.
Ja, eigentlich schon. Man versucht, die Angst erst gar nicht aufkommen zu lassen, indem man einfach alles vermeidet, was mit Krankheit oder Tod zu tun hat. Viele meiden sogar bestimmte Orte, die mit Krankheit und Tod zu tun haben, wie Friedhöfe, Krankenhäuser oder meiden es auch, erkrankte Personen zu sehen. Und sie vermeiden auch überhaupt generell Gedanken über Krankheiten und Erkrankungen. Sie vermeiden es auch, den eigenen Körper zu beobachten. Manche gehen sogar so weit, dass sie auch alle körperlichen Aktivitäten vermeiden, wie vorhin schon erwähnt, also zum Beispiel auch keinen Sport machen.
Okay, krass. Das ist aber dann unter Umständen auch ein ganz schön ungesundes Verhalten.
Ja.
Dann lass uns doch jetzt mal über die Ursachen von so einer Krankheitsangststörung sprechen. Also weiß man, ob es zum Beispiel soziale oder biologische Faktoren gibt, die das begünstigen, dass man das kriegt?
Es ist möglich, dass genetische Faktoren hier eine Rolle spielen könnten. Entscheidender dürften aber biografische Erlebnisse sein. Wie beispielsweise bei diesem Fall, ein selbstständiger Akademiker Mitte 50, der hat Angst, an ALS erkrankt zu sein.
ALS musst du vielleicht nochmal kurz erklären.
Das ist eine degenerative Erkrankung des zentralen Nervensystems, momentan noch unheilbar. Und seine eigene Mutter ist daran erkrankt, 9 Jahre vorher, und auch dran verstorben. Also das sind wieder so mögliche Ereignisse, die in dem kausalen Zusammenhang stehen könnten. Das müssen aber jetzt nicht die einzigen Ursachen sein. Die Ereignisse können halt auch aus der Kindheit kommen oder auch beides von früher und aktuellere Ereignisse. Und als Kind könnte beispielsweise eine wichtige Rolle spielen, auf welche Art und Weise man es gelernt hat, mit körperlichen Symptomen umzugehen. Mhm. Ganz einfach durch die Art, wie das zu Hause Thema war. Das hat mir auch Anna Pohl von der Kölner Ambulanz für Krankheitsangst nochmal erklärt.
Weil Angst ist ja ein Gefühl, und wenn ich in meiner Kindheit und Jugend gute Modelle darüber habe, wie gehe ich mit Gefühlen um. Gefühle sind was Natürliches, die kommen und gehen. Das ist okay, die zu haben, und ich kann die bewältigen. Dann kann ich das besser aushalten. Und wenn ich das nicht gut lernen kann, weil vielleicht meine Eltern auch Probleme haben, ihre Gefühle mit ihren Gefühlen, ne, die als Zeichen von Schwäche sehen oder als bedrohlich, und dann habe ich vielleicht später die Annahme, wenn ein starkes Gefühl kommt, dann kann ich das nicht aushalten, muss ich das irgendwie wegmachen. Und dann mache ich das häufig auf eine ungünstige Weise, die das Gefühl wieder verstärkt.
Dann lass uns doch jetzt mal über Therapiemöglichkeiten sprechen.
Das Leiden kann man eigentlich erst seit den 80er Jahren therapieren, und zwar vorzugsweise durch die kognitive Verhaltenstherapie.
Okay, also das ist die Idee, dass man das gelernte Verhalten, dass man das verändern kann.
Ganz genau. Und in dieser Therapie soll zuerst mal der Umgang mit der eigenen Angst gelernt werden. Mhm. Und für die Patienten ist allein die Vorstellung der Horror, das hatte Lynn Kummerfeld erzählt. Wir haben sie vorhin schon mal gehört, sie ist ja Psychotherapeutin im Team der Kölner.
Die meisten Patientinnen kommen so mit der Idee, ich lerne bessere Strategien, meine Angst zu vermeiden. Und wenn wir das Störungsmodell erarbeiten, kommt bei vielen so ein Aha-Moment. Ach, es geht gar nicht darum, meine Angst zu vermeiden, sondern zu lernen, ich kann die Angst aushalten.
Tja, und wenn das erstmal klar ist, dann werden die Patientinnen und Patienten konfrontiert mit möglichst starken, angstauslösenden Elementen.
Genau, wir haben drei verschiedene Arten von Expositionen. Das eine ist die interozeptive.
Interozeptiv, was heißt denn das eigentlich?
Das bedeutet Wahrnehmung von Signalen aus dem Körperinneren, wie zum Beispiel Herzschlag.
Da versuchen wir, die Körpersymptome, die Angst machen, zu provozieren. Ich hatte zum Beispiel einen Patienten, der Angst hatte vor Kribbeln in den Beinen. Da musste der sich sehr unbequem auf den Stuhl setzen, bis die Beine anfingen zu kribbeln.
Ja gut, aus meiner Sicht klingt das jetzt nicht so richtig schlimm.
Ja, aus meiner auch nicht. Das stimmt aber halt nicht für alle Menschen, denn der Patient hatte nämlich Angst, an Multiple Sklerose erkrankt zu sein.
Aber es war schon erstmal schwierig, das auch auszuhalten. Jetzt ist das Symptom da, jetzt weiß ich nicht, wie lange das Kribbeln in den Beinen bleibt. Jetzt muss ich damit erstmal umgehen und kann, und das Ziel ist dann auch in der Therapie, eben nichts dagegen zu tun, sondern zu warten, bis das Kribbeln von selbst wieder aufhört. Und das kann schon die erste Lernerfahrung sein, nicht Kribbeln gleich Panik und gleich MS, sondern Kribbeln kann ich aushalten. Kribbeln muss nicht immer etwas Bedrohliches bedeuten.
Das Ziel dabei ist es, die Angst kommen zu lassen, sie quasi mit offenen Armen zu empfangen und dann die Erfahrung zu machen, die lässt ja von selbst wieder nach. Sie hört sogar von selbst wieder auf. Also wenn es tatsächlich so eine 100% Angst ist, dann sind irgendwann die Botenstoffe im Körper auch verbraucht, die diese Angst machen, und dann hört sie tatsächlich von selbst auf. Mhm. Und die Strategie klingt natürlich für die Betroffenen zunächst mal ganz schön bedrohlich.
Mein Ziel ist eigentlich, dass die Patientinnen keine Strategien machen. Trotzdem kann ich natürlich auch nicht in die Köpfe gucken. Also der ein oder andere wird schon beruhigende Gedanken auch mit in die Exposition nehmen. Aber Ziel ist, mit möglichst wenig Strategien da reinzugehen. Und man sieht eigentlich schon gerade am Anfang der Exposition häufig eine starke physiologische Erregung an Zittern, manchmal auch an Weinen, manchmal auch an Gereiztheit, Genervtheit, dass Patientinnen sagen, das ist aber jetzt wirklich gemein, wo ich dann sage, das stimmt, ne?
Ja, das stelle ich mir tatsächlich auch aus Therapeutinnen-Sicht ganz schön krass vor, Leute immer wieder in solche Situationen zu bringen.
Ja, und das sagt sie auch selbst. Und es gibt ja noch härtere Expositionen. Sie hat da drei Varianten genannt. Also einmal, wie gehört, körperliche Symptome zu erzeugen. Und dann gibt es die Exposition, die nennt sich in vivo. Also zum Beispiel an Orte gehen, die man meidet. Das können Krankenhäuser sein oder auch Friedhöfe. Mhm. Oder es kann auch sein, Bilder und Videos mit schlimmen Krankheiten anschauen.
Also da guckt man sich irgendwie Reportagen von offenen OPs an oder wie läuft sowas?
Ja, das ist immer davon abhängig, welche Inhalte dann ganz konkret vermieden werden von den Betroffenen. Oft wird das auch gemeinsam festgelegt, was man dann anschaut. Es sind häufiger Filme oder Dokumentationen zum Beispiel, in denen Personen von Erkrankungen berichten, man auch Krankheitsverläufe bis zum Tod sehen kann. Und Anna Pohl, die hat gesagt, wir fragen immer, was genau die Angstgefühle am stärksten macht. Was würde es noch schlimmer machen? Und dann versuchen sie tatsächlich passgenau das zu finden, was dann die stärkste Reaktion hervorruft.
Okay, krass. Das können dann sogar auch irgendwie eigene Geschichten sein. Also zum Beispiel eigene medizinische Informationen unter Umständen, wenn einem das extreme Angst macht. Oder wie ist das?
Ja, zum Beispiel. Und dann gibt es noch eine weitere Exposition, die nennt sich in sensu, also in der Vorstellung. Und das heißt, die Patientinnen und Patienten sollen sich schlimme Dinge vorstellen, sich mit ihrer Krankheitsangst in Gedanken beschäftigen. Und das können dann auch ganz schön krasse Aufgaben sein, die Lynn Kummerfeld dann stellt.
Also ich finde gerade bei Krankheitsängsten, wenn ich meinen Patienten sage, schreiben Sie auf, wie es ist, sich von Ihren Kindern zu verabschieden. Also wirklich solche Katastrophenszenarien, da merke ich auch bei mir so eine Hemmung. So, ne? Das finde ich tatsächlich manchmal schwieriger als bei spezifischen Ängsten, wo ich dann denke, bei der Höhenangst finde ich es leichter, jemanden an den Turm zu stellen, als jemand zu sagen, stellen Sie sich vor, wie Sie sich von Ihrer Familie verabschieden. Aber gleichzeitig weiß ich, das sind Gedanken, die ständig bei den Patienten im Kopf sind. Ich tue damit nichts Schlimmeres, als was sich die Patienten ja tagelang, wochenlang, monatelang selbst antun.
Okay, sie macht das, was die sich eh vorstellen, aber es ist ja schon irgendwie eine krasse Aufforderung zu sagen, okay, jetzt schreib mal einen schönen Brief und verabschiede dich irgendwie für immer von deiner Familie.
Ja, und das hat Lynn Kummerfeld tatsächlich dann auch selbst erfahren, weil Patienten haben ihr vorgeschlagen, dass sie selbst das auch mal aufschreiben soll. Und sie hat mir gesagt, sie hat es gemacht und es war ganz schön schwer auch für sie.
Ja, kann ich mir denken. Was soll denn genau das Ziel dieser Übung sein?
Ja, das Ziel ist es, zuerst keine Strategien mehr entwickeln gegen die Angst, sondern der Angst ins Auge sehen und zu merken, die Angst, das bin nicht ich. Das ist nur ein Gefühl. Also zu merken, ich bin etwas von der Angst Getrenntes, ich halte sie aus. Also es geht mehr darum, was macht die Angst eigentlich mit mir? Mhm. Das ist ein bisschen anders als das, was man früher gemacht hat. Da hat man gesagt, es geht um Habituation, also um Gewöhnung. Ja. Und das meint ja, je öfter so ein Reiz kommt, desto schwächer wird die Reaktion darauf, wenn man merkt, der Reiz, der ist gar nicht so relevant. Und die Idee dahinter war, wenn ich jetzt oft genug diese Exposition wiederhole, dann wird die Angst nach und nach automatisch weniger. Aber das alleine funktioniert hier aber offensichtlich nicht.
Ja, das klingt auch fast ein bisschen zu einfach.
Ja, genau. Und die reine Habituation, also Gewöhnung, die reicht nicht aus. Mittlerweile setzt man noch eine weitere Strategie ein und das ist das sogenannte Inhibitory Learning.
Das heißt?
Also wörtlich übersetzt hemmendes Lernen. Und gemeint ist, dass nicht die ursprüngliche Angsterinnerung gelöscht wird, sondern dass sie gehemmt wird durch eine neue, durch eine stärkere Sicherheitserinnerung. Und das sind dann Gedanken quasi auf einer Ebene höher, über die Angst und ihre Wirkung auf mich selbst. Und wichtiges Wort dabei ist auch sogenannte Erwartungsenttäuschung. Da sollen dann die Betroffenen wirklich lernen, dass sich die Befürchtung, was denn die Exposition und die Angst mit ihnen machen wird, dass die sich nicht bestätigen. Ja, das ist das hemmende Lernen. Und Anna Pohl hat mir das Schritt für Schritt erklärt.
Dann versucht man auch, die Erwartungen, die jemand hat, möglichst stark zu verletzen. Das bedeutet, wenn ich erwarte, meine Angst geht nie wieder weg und ich erkläre einer Person vorher, na, dann wird ihre Angst sinken, dann habe ich eine geringere Erwartungsverletzung.
Das heißt, sie macht das also absichtlich, dass sie den Patienten oder die Patientin vorher möglichst eben nicht beruhigt.
Ganz genau. Also die Erwartung soll maximal verletzt werden, dass die Betroffenen selbst merken, huch, das war gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist dann der Lernprozess. Und deswegen verhalten sich die Therapeuten erstmal neutral.
Das heißt, wenn ich einer Person sagen würde, wir können das jetzt nur so prüfen, indem wir es ausprobieren, ob sie wirklich eine Woche lang nicht schlafen können, ob sie wirklich sich nicht mehr um ihr Kind kümmern können und ob sie wirklich auf der Arbeit nicht funktionieren, wenn sie so einen Film über Krebs gucken. Also können wir das hier nur prüfen, wenn wir das hier zusammen machen. Und dann versuche ich, alle Erwartungen zu erfassen. Also was denkt die Person, wird passieren? Ich bekomme Durchfall, ich bekomme Herzrasen, ich schreie mein Kind an, ich werde auf der Arbeit meine Arbeit nicht richtig machen und dann wird sich mein Chef beschweren oder. Und dann gucken wir, tritt das denn ein oder nicht, ohne vorher zu sagen, was wird denn potenziell eintreten oder nicht. Und dann fühlt es eine Person selbst und erlebt eine Person selbst, was passiert mit der Angst, als dass das vorher vorgegeben ist. Und das macht meistens einen guten Effekt.
Okay, also hier geht es einfach darum, die Erwartungen, diese schlimmen, schlimmen Erwartungen der Betroffenen, die immer wieder zu enttäuschen. Also damit einfach die Erfahrung machen zu lassen, so schlimm ist die Angst doch nicht. Und das wiederum hat dann dauerhaft einen beruhigenden Effekt.
Ganz genau.
Wenn sie gelernt haben, ne? Selbst wenn ich mich mit meinen schlimmsten Ängsten konfrontiere, dann habe ich zwar vielleicht 2 beschissene Stunden hier in der Therapie, aber trotzdem kann ich danach vielleicht noch am Nachmittag einen Kaffee trinken genießen oder so. Das sind ja für die Patientin häufig die großen Überraschungen, ne? Dass das trotzdem noch geht, dass nach einer Konfrontation nicht jetzt ist die Welt zu Ende, sondern dass ein Tag später der Alltag wieder geht.
Wie laufen solche Therapien denn eigentlich ab? Sind das üblicherweise Einzeltherapien oder macht man da auch Gruppentherapien?
Ja, es gibt tatsächlich auch Gruppentherapien.
Okay, Gruppentherapien, aber schaukeln die sich da nicht die ganze Zeit gegenseitig hoch mit ihren Ängsten?
Das ist tatsächlich eine berechtigte Frage. Insgesamt würde ich mal sagen, hat man gute Erfahrungen gemacht, sowohl in Köln als auch in Marburg. Und Gabi Bleichhardt, die hat die größte Studie dazu durchgeführt und die hat auch das Ergebnis gehabt, die Erfolgseffekte sind vergleichbar mit Einzeltherapie, aber du hast recht, auch Gabi Bleichhardt war am Anfang etwas skeptisch.
Wenn Sie sich vorstellen, also eine unserer Befürchtungen war, dass die sich gegenseitig eher anschubsen mit, ach, geh noch mal zu dem Arzt, der macht noch mehr Untersuchungen oder jetzt habe ich aber noch eine neue Angst entwickelt, das könnte ja auch statt dem Magenkrebs ein Darmkrebs sein. Also, dass sie sich sozusagen in dem, was eigentlich ungünstig ist, so gegenseitig anschubsen, wenn wir sie ein bisschen länger auch gemeinsam darüber reden lassen. Und das hat nur in Ansätzen stattgefunden. Das heißt für uns, also unser subjektives Erfolgserlebnis war einfach, dass es sich sehr schön im Konstruktiven halten lassen konnte. Das heißt, die Patienten sich sehr wohl selber gegenseitig unterstützt haben auf dem Weg daraus.
Ja, Patrick, dann lass uns hier doch jetzt mal einen Punkt machen, würde ich sagen. Und lass uns mal auf die Forschung gucken. Sind dir da ein paar interessante Studien begegnet bei deinen Expertentreffen?
Ja, zum Beispiel dieses Experiment mit einer Studie, an der auch Anna Pohl beteiligt war. Und es geht um sogenannte Metakognitionen.
Also Metakognitionen sind eigentlich Sorgen über Sorgen oder Gedanken über Gedanken. Und die können zum einen positiv sein, dass ich denke, dass ich mir Sorgen mache, ist total hilfreich, weil dann bin ich vorbereitet. Wenn ich das gut gegenchecke, was in meinem Körper vorgeht, dann kann ich möglicherweise verhindern, dass ich schwer erkranke, dann kann ich mich rechtzeitig behandeln lassen. Und die können eben negativ sein. Also meine Sorgen sind unkontrollierbar. Die überwältigen mich. Ich kann die nicht mehr stoppen. Ich kann nicht mehr aufhören, mich zu sorgen.
Das geht zurück auf ein bekanntes Modell von Adrian Wells. Das ist ein britischer Psychologe. Und der sagt, es geht gar nicht so sehr um den eigentlichen Inhalt meiner Krankheitssorgen, sondern tatsächlich von der Rolle, die diese Gedanken für mich spielen. Also einfach nochmal eine Ebene höher das Ganze betrachtet. Halte ich es selber eigentlich für eine gute Strategie, dass ich mir so viele Gedanken mache, weil ich mir dann selber sagen kann, ich habe alles getan, ich habe mich vorbereitet, ich habe mich informiert, also habe ich quasi was Gutes für mich getan? Oder ist es das Gegenteil? Leide ich unter meinen Gedanken und denke ich, das ist ganz schlecht für mich, dass ich so viel drüber nachdenke?
Und genau das hat jetzt Anna Pohl in ihrer Studie untersucht. Also welche Folgen haben jeweils die entsprechenden Metakognitionen?
Die Studie hat ergeben, wenn ich selber die negative Metakognition habe, dass meine Krankheitsgedanken unkontrollierbar sind, dass sie mich quälen, dass sie schädlich sind, dann verstärkt das wiederum die pathologische Krankheitsangst. Und die Konsequenz heißt, dass man in der Therapie dann nach Möglichkeiten schaut, wie ich selber quasi als so eine Art Oberschiedsrichter in meinem Kopf, vielleicht stellt man sich das so vor, versuche, die Gedanken dann irgendwie in Grenzen zu halten.
Indem wir erstmal zum Beispiel ausprobieren, was verwenden die Personen für Strategien, um ihre Sorgen zu unterdrücken, und dann gucken wir uns den Einfluss darauf an. Also machen wir so auch Gedankenunterdrückungsexperimente, ne? Was passiert, wenn ich so und so lange versuche, nicht an irgendwas zu denken?
Jeder, der das Thema mal hatte, dass er an bestimmte Sachen nicht denken wollte, weiß, wie schwer das ist. Ne? Also es ist ja genau dieses Ding, denk jetzt nicht an einen rosa Elefant, und was macht man? Man denkt genau daran. Also das ist schwierig.
Ja, das Vermeiden ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Und deswegen gibt es auch noch andere Strategien, zum Beispiel selber so eine gewisse Distanz einzuüben. Die Gedanken zwar zuzulassen, aber sie, wenn man so möchte, nicht so sehr an sich ranzulassen.
Und dann etabliert man einen anderen Umgang mit den Gedanken, nämlich dass man die Gedanken beobachtet und nichts damit tut, also aufhört, sie zu unterdrücken. Und das können sie eigentlich ähnlich zu diesem Gefühl, ne, Angst aushalten zu lernen, Gedanken aushalten zu lernen und nichts damit zu machen, die zu beobachten.
Ja, dazu gibt es dann auch verschiedene praktische Übungen. Zum Beispiel werden Gedankenbilder, Metaphern angeboten als Verhaltenshilfe. Wenn zum Beispiel die Betroffenen jetzt kleine Kinder haben, dann könnte die Metapher sein: Was machst du, wenn dein Kind sich im Supermarkt vor dem Süßigkeitenregal auf den Rücken wirft und schreit, weil es eine Süßigkeit will, du hast aber Nein gesagt?
Also ich stelle mir meine quälenden Gedanken, stelle ich mir dann vor wie ein Kind, was eben in dieser Situation im Supermarkt ist.
Ja, natürlich ist das Kind nicht das, was quält, aber das Verhalten des Kindes.
Sie können eigentlich nicht viel machen in dem Moment, weil das ist so ein wütendes Kind, das muss in seinem Gefühl erstmal bleiben. Sie können das nicht stoppen, indem sie das mehr unter Druck setzen. Naja, das ist so wie mit ihren Gedanken. Die sind aufdringlich, die sind unangenehm und sie wollen die absolut nicht haben. Und vielleicht wollen sie auch nicht im Supermarkt schräg angeguckt werden von anderen Eltern. Aber sie können nichts tun, und genau dasselbe versuchen sie jetzt mit ihren Gedanken. Und es gibt ganz viele andere Metaphern, die man machen kann. Ne? Also zum Beispiel auch vom Adrian Wells selbst. Ne? Der hat diese Theorie entwickelt und der hat ein super tolles Behandlungskonzept gemacht, und da gibt es eine Metapher, wo man sich ihm vorstellt, dass der eigene Kopf wie ein Bahnhof ist mit ganz vielen ein- und ausfahrenden Zügen, und die Züge sind dann die Sorgen, und dann sagt man eben, möchte man in einen Zug einsteigen, der an ein Ziel führt, wo man eigentlich gar nicht hin will? Nein, also lässt man die Züge vielleicht vorbeifahren und beobachtet die Züge, wie sie ein- und ausfahren, ohne einzusteigen.
Ich fand das alles super spannend, was mir alle meine Interviewpartnerinnen erzählt haben, also auch zu spüren, muss ich sagen, mit welcher Empathie sie da reingehen, um Menschen zu helfen, und welche teilweise doch fiesen Tricks sie dann anwenden, die ja auch erstmal auf Unverständnis stoßen. Aber mich hat wirklich beeindruckt die Sicherheit, mit der diese Therapeutinnen und Therapeuten einfach sagen können, aus meiner Erfahrung, das hilft. Und wie tatsächlich Gedanken, Verhalten und Gefühle verändert werden können.
Okay, ja gut, das eine sind natürlich diese subjektiven Erfahrungen auch von den Therapeuten und Therapeutinnen über die Erfolgsquoten. Aber da muss es ja auch Untersuchungen geben und Erfolgsquoten, die man nachgucken kann.
Ja, gibt es auch. Es schwankt natürlich auch wieder so ein bisschen. Michael Witthöft hat gesagt, ungefähr die Hälfte profitiert von einer Therapie. Lynn Kummerfeld sagt aus ihrer Praxis, das geht eher so in die Richtung 2/3. Und tatsächlich ein Drittel schafft es erstmal nicht. Aber von denen kommen dann auch einige wieder, und die machen dann halt noch eine zweite Therapie. Und es hängt natürlich auch davon ab, wie das Gesamtbild der Störung so ist und wie stark die Komorbiditäten sind.
Also das, was die noch so mitbringen an anderen Ängsten, wenn man so will. Und sag mal, ist das dann eigentlich so, dass die Vorstellungen über bestimmte Krankheiten, also die Ängste, die damit verbunden sind, ist das im historischen Ablauf, ist das gleich geblieben? Sind es immer wieder dieselben Krankheitsbilder, die da eine Rolle spielen? Ich frage mich das auch im Hinblick auf Social Media, wo ja auch bestimmte Themen inzwischen häufig auch psychische Erkrankungen besonders gepusht werden. Und frage mich, gibt es da irgendwie eine Veränderung? Vor was ängstigen sich die Menschen denn eigentlich?
Ja, Michael Witthöft hat gesagt, das bleibt bei den Grundkrankheiten zwar gleich, aber es kommt noch ein bisschen was hinzu.
Was wir in den letzten Jahren beobachten, ist, dass Menschen nicht nur mit der großen Sorge vor einer schweren körperlichen Krankheit zu uns kommen, sondern auch mit der Sorge vor einer schweren psychischen Erkrankung, wie beispielsweise einer Schizophrenie, einer schweren Depression oder auch einer Demenz. Das sind Dinge, ich glaube, das ist etwas, was sich kulturell, historisch verändert, die Inhalte dieser Krankheitsängste, aber nicht die Tatsache selbst, dass Menschen Angst davor haben, eine schwere und sie sehr beeinträchtigende Erkrankung zu entwickeln.
Was sich allerdings geändert hat im Laufe der Zeit, Patrick, und darüber haben wir gerade ganz viel geredet, ist, dass man was machen kann gegen diese Ängste. Also du hast ja gesagt, ab den 80ern hat es eigentlich erst angefangen, dass man das therapieren kann. Inzwischen wissen wir, das funktioniert wunderbar, man kann vieles tun. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Und weil wir das ja am Ende der Folge immer so handhaben, wir geben Tipps, würde ich sagen, machen wir das auch jetzt. Patrick, du hast bestimmt noch eine Übung mitgebracht, die nicht nur für Menschen mit Krankheitsangst hilfreich sein kann, sondern auch bei normalen Grübeleien helfen kann.
Also diese Übung stammt aus der Krankheitsangsttherapie, und zwar werden dann die Betroffenen gebeten, bestimmte Sorgengedanken einfach mal aufzunehmen mit dem Handy und sich das dann anzuhören und versuchen, nichts weiter zu tun. Ja, und auf diese Art und Weise, wenn man sich das dann so anhört, dann können sich auch die Gedanken tatsächlich verändern.
Warum ist denn das eigentlich so?
Ja, weil man lernt, die Gedanken vorbeiziehen zu lassen. Man distanziert sich davon, und in diesem konkreten Fall, ja, der Gedanke, der kommt ja nicht von mir, der kommt ja vom Handy, der kommt von außerhalb.
Okay, also ich kann mir schon vorstellen, dass das natürlich immer in einem therapeutischen Setting mehr Sinn macht und die Erfolgsquoten da höher ist, aber vielleicht kann man es ja trotzdem mal ausprobieren. Ich glaube nicht, dass man Risiken und Nebenwirkungen hat. Ja, die Quellen, über die wir hier in dieser Folge gesprochen haben, die verlinke ich euch wie immer in den Shownotes. Und für mich bleibt jetzt an dieser Stelle da nur noch Danke zu sagen. Vielen, vielen Dank an Sabine Korbmann für die Produktion heute und natürlich auch an dich, lieber Patrick. Vielen Dank für die tolle Recherche und für die tollen Interviews, die du geführt hast. Danke an euch fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Lasst uns gern wissen, wie euch diese Folge gefallen hat, und schreibt uns grundsätzlich, wenn ihr weitere Ideen für Folgen habt oder wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt, und zwar unter synapsen@ndr.de. Ich bin Melanie Stinn, bis ganz bald.